Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid zu einer speziellen Episode. Es wird ein wenig experimentell. Wir mussten nämlich tatsächlich etwas improvisieren diesmal. Also wir nehmen heute Mittwochabend auf, den 20. März. Wir veröffentlichen morgen früh, also quasi für euch jetzt heute, weil ihr hört zuerst jetzt. Und wir werden heute auch speziell, es ist heute ein spezieller Ansatz, weil heute ist wirklich nur einer richtig vorbereitet, nicht wie sonst, heute ist einer richtig vorbereitet und das ist der, wie immer, niemals unausgeglichene
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und der Punkt ist nämlich folgender, bei mir war in letzter Zeit, so gern ich Basketball gucke und so gern ich die NBA verfolge, ich habe auch nicht alles ausgeklammert, aber ich melde mich live aus der Babybubble. Bei uns kam der neue Nachwuchs letzten Freitag und deshalb habe ich wenig geguckt, Ole.
Also auch. Ich sage jetzt stellvertretend für alle, erstens gratuliere, herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, ja.
Und zweitens, hättet ihr nicht einfach trotzdem auch zusammen alle Basketball gucken? Funktioniert das nicht so? Also so, ist ja jetzt ja, bei uns eine Weile her. Aber
ja, beim ersten hat es auch gut so funktioniert. Aber jetzt ist halt das Ding, der erste hat ja auch so seine Bedürfnisse quasi am nächsten Tag. Das heißt, du bist wirklich um jede Minute Schlaf irgendwie dankbar. Und das deswegen mehr als Highlight-Clips war nicht drin. Es gab ein paar Highlight-Clips, die ich mir natürlich angeschaut habe. Das muss natürlich so, ne? Das ist schon klar. Aber so, es ist so dieses gemütlich dann, halb gemütlich, weil es war morgens um 3, aber du wachst dann auf, legst dich auf die Couch, legst das Baby auf die Couch, auf den Bauch und dann guckst du ein bisschen. Das ist diesmal nicht.
Ja, meiner Meinung nach war das aber auch schon immer, also beziehungsweise meiner Erfahrung nach war das auch schon immer eine Vorstellung, die irgendwie so, also man stellt sich das so vor, dass das ja irgendwie geil funktionieren könnte, aber die Realität war.
Realität war anders. Ein paar Mal hat es funktioniert bei mir tatsächlich, beim ersten. Ein paar Mal hat es funktioniert, ja.
Bei mir immer nur tagsüber.
Nee, es war dann tatsächlich so, dass ich mich manchmal, oder so morgens, so um 4:30 oder sowas, dann irgendwie noch so das ein oder andere Spiel aus vom Pazifik dann irgendwie angeschaut, aber und ich weiß noch damals, als mich unser Sohn zum einzigen Sieg der Bulls in den Playoffs, da war er schon ein bisschen älter, aber bei den Bucks damals, als sich Middleton dann verletzt hat, da hat er mich rechtzeitig geweckt, dass ich letzte Viertel noch gucken konnte. Bin ich ihm bis heute dankbar für.
Ja, ja klar, wenn man das größte Franchise-Highlight der letzten 20 Jahre live sehen kann, dann ist das auf jeden Fall nicht schlecht.
Ja, du hast natürlich Derrick Rose Buzzerbeater da jetzt unterschlagen, damals gegen die Cavs in Runde 2 oder Runde 1, ich weiß es nicht mehr. Aber
ja, ich hab auch allgemein die Existenz von Derrick Rose damit ein bisschen unterschlagen. Also die Zeit war wahrscheinlich noch besser, aber du weißt, wie es ist.
Aber trotzdem, das war schon ein sehr schöner Moment, dieser Sieg in Milwaukee. Und dann irgendwie auch so dieses Ding, dann ging es auch so ein bisschen mit einem durch. Ich habe dann so, Middleton verletzt, jetzt irgendwie in Milwaukee gewonnen, ist da doch was möglich? Es war natürlich nichts möglich. Also mein Saneness, sorry, blöder Ausdruck, aber mein objektives Ich hat mir auch mal gesagt, nee, da ist natürlich nichts drin, aber es war halt immer noch so der Romantiker in mir, hatte Hoffnung.
Ja, das ist ja ein ständiger Konflikt bei dir, das wissen wir alle.
Vor allem mit Blick auf die Bulls. Ich glaube, anders hältst du es aber nicht durch, tatsächlich.
Ja, ich weiß nicht, ob du es, also dann ja wahrscheinlich eher nicht, den neuen Podcast von LeBron James und JJ Redick hast du wahrscheinlich noch nicht gehört, oder?
Habe ich noch nicht gehört, nein.
Okay, weil da hat LeBron erzählt, dass eine der Sachen, die man halt machen muss, wenn man halt richtig gut in etwas werden will, also wie beispielsweise im Basketball, aber wir können es jetzt auch auf Podcasting beziehen, ist, dass man seine Geliebten opfert, um mehr Zeit zu investieren für sein Handwerk. In unserem Fall ist das wahrscheinlich Basketball gucken. Und das haben wir dann vielleicht beide einfach, weißt du, das muss man dann einfach durchziehen.
Das muss man auch nicht sehen wahrscheinlich. Ja, ich glaube so, das ist vielleicht ein neuer Ansatz, den wir verfolgen sollten. Ich bespreche das gleich beim Anschluss mit meiner Frau.
Und dann, die Vorstellung finde ich irgendwie relativ geil, wenn man das so, du übrigens, ich hab da sowas gehört. Ja. Was meinst du? Ich glaube,
der Mann muss wissen, wovon er spricht. Also ich meine, also deshalb,
es hat offensichtlich funktioniert.
Ihm hat es funktioniert und vielleicht sollten wir das jetzt auch mal ausprobieren. Ja, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Ich meine, gut, LeBron, ne? LeBron, Donald James, habe ich nur mitbekommen, dass er ja sein Dreier, der ihm aberkannt wurde, dass der natürlich, dass er da überhaupt nicht, also er kann da gar nicht auf der Linie gestanden haben.
Ich war gerade kurz unsicher, was du meinst, aber ja.
Ein LeBron James steht nicht auf der Linie, so. Auch wenn die Bilder was anderes zeigten, aber
optische Täuschung.
Optische Täuschung, alles optische Täuschung. Was sind heute noch Fakten? Naja, das war eine der Sachen, die ich mitbekommen habe, dass die Lakers irgendwie unglücklich gegen die Warriors verloren haben, vor allem, dass die Shotclock irgendwie nicht funktioniert hat und der Hallensprecher irgendwie der Lakers dann irgendwie die Shotclock ansagen musste am Ende und es diverse Reviews gab, die irgendwie ewig gedauert haben und haben sich, ich habe auch so ein bisschen dann mal, wenn ich mal geputzt habe, so die letzten Tage, habe ich auch ein bisschen irgendwie dann versucht, Podcasts zu hören, damit ich so ein bisschen was, also LeBron James und JJ Redick nicht, aber halt so die üblichen Verdächtigen, dass ich zumindest irgendwie so ein bisschen weiß, was so passiert ist. Ja, das ist wohl passiert. War es so schlimm?
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil das war keins der Spiele am Wochenende, die ich geguckt habe. Weißt du, wenn man dann sieht, okay, die Schlussphase dauert 50 Minuten und es wird in der League Pass Version auch nicht rausgeschnitten, sondern man muss das dann auch noch selber vorspulen. Ich gedacht, so, dann gucke ich jetzt eher ein anderes Spiel. Weil es gibt ja am Wochenende meistens auch eine Auswahl von Sachen.
Ja.
Und ich bin ja nicht ESPN. Ich folge nicht ausschließlich den Lakers und Warriors. Und von daher, ja.
Ja, dann, aber wie stehst du? Ich habe nur eine ganz interessante Diskussion zu Reviews gehört bei Zach Lowe mit Mo Dakil von The Athletic. Wie stehst du mittlerweile zu den Reviews?
Ach, irgendwie bin ich mir immer nicht so sicher, weil an sich finde ich es nicht verkehrt, dass es die Möglichkeit gibt, wichtige Sachen zu überprüfen und gleichzeitig finde ich die Art und Weise, wie es gemacht wird, die Häufigkeit und dass man dann immer da, also dass das halt dann immer so ein ewig langes Thema ist, das finde ich halt komplett nervig und ich weiß nicht, ob es da eine Zwischenlösung gibt, die das Ganze ein bisschen angenehmer machen würde, aber so wie es jetzt gerade ist, denke ich mir, dann hätte ich es lieber nicht. Dann wäre ich lieber einfach bei dem also dann hätte ich lieber einfach den Fehler mit im Spiel und dann ist es halt einfach so, statt dass man halt immer wieder, hey, da leuchtet die Lampe oder hey, nee, das muss ich mir jetzt angucken, wie dann irgendwann, habe ich gerade seinen Namen vergessen, aber wie dann irgendwann der extrem muskulöse Schiedsrichter, der eine, weißt genau, welchen ich meine, da dann steht, so diese leicht awkward Pose und dann irgendwas erzählt oder Scott Foster, der immer aussieht wie ein Bond-Bösewicht, der dann auch irgendwie erzählt, was er jetzt gerade sich überlegt hat und man braucht dafür dann wieder und wieder Zeit. Ich finde, es gibt halt eh genug Unterbrechungen, wissen wir alle, in so Spielen, die dauern eh lange genug und sowas, das zieht halt dann nochmal viel krasser an die Länge. Gut, so Clock Malfunctions, wenn das dann irgendwie noch 15 Minuten extra gibt, das ist ja jetzt nicht in jedem Spiel, aber so mit den Reviews, nee, also die Art und Weise, wie es jetzt gerade vorliegt, ist es mir dann, also wäre es mir eigentlich fast lieber, wenn man es nicht hätte.
Ja. Nee, sehe ich eh nicht, weil Mo Dakil meint ja dann auch irgendwie so im Sinne von perfekt ist der Feind von gut und das ist halt genau das Ding. So, du versuchst halt irgendwie so eine perfekte Entscheidung herbeizuführen, du hast trotzdem weiterhin die Diskussionen und eben du hast diese ganzen ewigen Unterbrechungen hin und her und teilweise kannst du dich dann trotzdem nicht genau bestimmen. Und er hatte dann auch so den Vorschlag, dass man es in realer Geschwindigkeit sehen soll. Also nicht immer nochmal ein Frame hin, nochmal ein Frame zurück und so in die reale Geschwindigkeit. Und alles, was du dann, und dann kannst du dir nochmal anschauen und dann siehst du vielleicht genauer, von wo der Ball abprallt oder was auch immer, vielleicht auch nicht, aber dann hast du nochmal eine Möglichkeit, aber dann ist nicht mehr so dieses, ja, wir müssen nochmal gucken und wir müssen es nochmal perfekt checken und wir müssen nochmal da und vielleicht war ja doch noch da irgendwie, weiß ich nicht, der Fingernagel irgendwie dran. Und das ist halt, ja, also so, würde das Ganze so ein bisschen verkürzen. Und was du nach dreimal anschauen nicht gecheckt hast, ist dann einfach so. Oder halt, dann findest du es ja nicht mehr raus, fand ich jetzt irgendwie so vom Ansatz ja auch nicht schlecht.
Zumindest wenn es das Heimteam möglicherweise negativ betrifft, wird es ja immer sowieso sofort im Jumbotron auch gezeigt. Mhm. Wenn es da so offensichtlich ist, dass es falsch ist, dann nimm's zurück und sonst ist es vielleicht einfach, muss man es sich nicht 12-mal angucken. Also den Vorschlag finde ich auf jeden Fall nicht grundsätzlich verkehrt.
Ja, und ich meine, viele Sachen, es ist ja auch so, du siehst es halt in der ersten, zweiten Wiederholung, siehst du, okay, da stimmt irgendwas nicht, aber es dauert trotzdem noch 3 Minuten, weil sie es noch 5-mal anschauen wollen, ob sie nicht vielleicht doch was übersehen haben. Und das ist halt genau das Ding. Dann hast du halt einfach, es wäre halt theoretisch viel eindeutiger, als es dann am Ende ist. Und genau, aber eigentlich wollten wir gar nicht darüber sprechen. Wir wollen ja eigentlich wollen wir heute Oles Top 20 machen, deswegen nur einer vorbereitet. Ole wird seine Top 20 der besten Spieler vorstellen. Und ich werde sagen, ob es richtig ist oder falsch. Also ich glaube, so machen wir das einfach. Also ich hebe oder senke den Daumen.
vielleicht sagst du zwischendurch ein, zwei Sätze, sonst, sonst verliere ich meine Stimme und dann bringt es wirklich niemanden.
Dann bringt es wirklich gar nichts mehr, das stimmt schon. Ich werde so ein bisschen, ich blöke einfach dazwischen.
Aber eine Sache möchte ich dich vorher noch fragen. Ja. Ist eine der Szenen, die dich erreicht hat, der Game Winner von Kyrie Irving?
Ja.
Der war lässig.
Er war ziemlich lässig, ja. Er war wirklich ziemlich, ziemlich lässig. Wie machst du das? Also den Wurf so, also, ne? War schon, es sah ja so ein bisschen so aus, als wäre das jetzt, als hätte er die Bewegung nicht zum ersten Mal gemacht, weißt du?
Ja.
Also das ist halt schon krass, ne?
Ja, also man hört das ja immer und ich meine, man sieht es ja auch seit seit Jahren bei den Sachen, die er so auf dem Court macht, dass da eigentlich jede Art von Finish irgendwie möglich ist. Aber also man hört es ja auch immer wieder, dass er halt auch im Training halt wirklich permanent an allen möglichen komischen Abschlüssen einfach arbeitet und halt irgendwie so diese grundsätzlichen Bewegungen dann einfach schon mal drin hat. Und dieses Ballgefühl, was er hat, auch mit beiden Händen, ist halt einfach schon ziemlich krass, muss man sagen. Also ist auch egal, wie kritisch man zu Kyrie Irving, dem Typen, irgendwie stehen kann. Kyrie Irving, der Spieler, hat auch eins der ästhetisch geilsten Spiele, die man einfach haben kann, muss man sagen. Also es gibt nach wie vor ja fast niemanden, bei dem das irgendwie so eine Freude ist zuzusehen, weil einfach immer wieder was Unvorhergesehenes passieren kann. Und diesen Wurf in der Form so zu versenken, der Einzige, der das vielleicht noch kann in der Liga und bei dem sieht es nicht so elegant aus, ist der Typ, über den er den getroffen hat. Ja, genau. Weil Jokic hat ja dieses Händchen auch, ne? Also sieht halt anders aus, aber der hat dieses Ballgefühl auch. Aber so mit der Offhand aus der Entfernung und dann eigentlich so mehr oder weniger Skyhook-mäßig, das ist eigentlich, sollte das nicht möglich sein.
Das hat es halt auch so geil gemacht, dass er halt quasi ein Guard sozusagen einen halben Skyhook ausgepackt hat. Also es ist halt, das Bild war halt auch irgendwie schon so falsch. Und dann halt eben noch, wenn es Jokic macht, er ist ja schon größer als die meisten, außer jetzt Wembanyama oder sowas, aber Kyrie dann über Jokic noch das ganze Ding. Also es ist halt, wir haben ja vor ein paar Jahren haben wir ja schon mal so über die Spieler gesprochen, denen wir am liebsten zuschauen. Ich sag's ja auch immer, ich meine, Kyrie ist halt schon so, er hat halt diesen Aspekt, beim Basketball ist ja schon auch irgendwie so, wenn du es wirklich zelebrierst, ist es halt schon auch irgendwie so ein bisschen eine Kunst für mich. Und ich finde, Kyrie, wenn er es fühlt, zelebriert es halt so im Maximum irgendwie, weil er halt einfach so, wie du sagst, halt so, er hat halt diesen Flair und halt diesen Touch und diese Bewegungen drauf, die halt einfach nicht viele sonst drauf haben. Und dann ist halt gut. Und dann halt quasi in so einer Situation Game Winner für die Mavs ist ja auch nicht ganz uninteressant, weil sie wollen ja direkt in die Playoffs, so die Phase, ich glaube, den Kopiger-Fluch haben sie mittlerweile abgeschüttelt.
Ja, kann man so sagen.
Sie haben sich gefangen. Man weiß immer noch nicht genau, was für ein Team dann da in den Playoffs steht, wie die Defense genau aussehen wird, aber es läuft mittlerweile. Und dann halt gegen ein Team, das sich eigentlich in solchen Situationen eben nicht abkochen lässt, die Nuggets, dann halt irgendwie.
Die haben sich uncharakteristisch sehr doof verhalten in den letzten Minuten.
Ja, auch eben Murray, ne? Kurz davor der lässt sich natürlich auch wieder diskutieren. Er hat eigentlich zu früh geworfen, weil sie hätten ausspielen können, aber er hat ja einen guten Wurf bekommen. Also dann ist halt, übrigens, apropos Korbjägerfluch, danke, dass du wiederum sagen, ob es vielleicht jetzt Kate getroffen hat mittlerweile, weil ich glaube, seitdem wir darüber gesprochen haben, wie gut er gerade ist, lief es nicht so und er hat ja dann irgendwie gegen Miami diesen Dreier genommen, wo sie auch hätten ausspielen können, Pull-Up-Dreier mit noch 10 Sekunden zu spielen oder sowas. Und dann hat
ja bei das Spiel. Also und das war bei ihm war es jetzt auch nicht ein Wurf, wo man dachte, den hätte er später nicht auch bekommen können.
Ja,
so, das war halt einer, den hat er einfach nur viel zu früh genommen.
Ja.
So, das und diese Art von Wurf, den Pull-Up-Dreier, den hätte er halt auch
den kriegst
quasi
auch
am Ende der Wurf vornehmen können und dann wäre es halt eine sichere Overtime gewesen.
Ja.
Und so hast du dann noch die Chance offen gelassen, dass Bam Adebayo, der ausgewiesene Dreierschütze, ihn halt noch einen reingedrückt hat.
Ja, genau. Also deshalb, sorry nach Detroit für den Fluch. Wie man jetzt in Dallas sieht, ein paar Wochen und dann ist aber auch wieder vorbei. Gut, dann ist auch die Saison der Pistons vorbei, aber dann ist es...
Ne? Wollte gerade sagen, das ist jetzt auch kein Team, das von uns hätte verflucht werden müssen.
Nein, das stimmt.
Aber okay, die sind qua ihrer Existenz schon lange verflucht.
Ja, aber vielleicht zur neuen Saison dann. Da ist der Fluch dann auch vorbei. Ja. Was mich auch noch erreicht hat, war natürlich der Dank von Anthony Edwards über unseren alten Freund John Collins.
Und warst du da auch dann direkt, haben sich deine Instinkte geweckt und du hast geschrien, Anzeige ist raus wegen Offensivfoul? Oder hast du dich einfach nur darüber gefreut?
Ich habe mich einfach nur gefreut. Weil so die Mischung aus Schwierigkeitsgrad und Explosivität und Eleganz war mir dann alles andere egal, muss ich gestehen. Auch
irgendwelche
Ellbogen
so.
an Köpfen oder was auch immer da so passiert ist.
Er hätte ihm den Kopf abschlagen können und es wäre trotzdem ein geiler Dank gewesen. Ja. Nein, das ist übertrieben. Aber du weißt, was ich meine.
Es war ein ziemlich geiler Dank. Und er muss einfach so stehen bleiben als geiler Dank.
Ja. Oder, das ist ja das andere Ding, zwecks Anzeige ist raus. Eigentlich hat er ihn am Ende ja reingeworfen. So ein bisschen wie Blake über Mosskopf damals.
Ja, genau. Hab ich dann auch ein paar Mal gehört. Dachte, ja. Aber manchmal, weiß ich nicht. Manchmal esse ich das Haar in der Suppe auch einfach mit, wenn die Suppe so gut ist.
Weißt du? Ja, ich finde auch, also das sollte einem jetzt die Freude an dieser Aktion auf jeden Fall nicht kaputt machen. Und für mich muss man da auch nicht zu sehr ins technische Detail gehen. Das ist jetzt ein...
Das war eigentlich ein Wurf.
Ein Hakenwurf von oben mit ganz viel Druck. Oder Oder ein Offensivfoul. Nein, es ist mir alles Wumpe. Es war einfach nur
ein Sky-Schwinger sozusagen.
Ja. Hast du auch vorher den Dank von Jalen Johnson gesehen, eigentlich über Austin Reeves?
Nee.
Der war eigentlich so ähnlich. Wenn nicht quasi gleichzeitig dann diese Edwards-Nummer gewesen wäre, dann wäre der, glaube ich, so für ein paar Tage auch ziemlich im Fokus gestanden. Aber der war auch ziemlich krass. Fand ich auch geil, dass Austin Reeves danach nach seiner Perspektive gefragt wurde. Und er so meint, ihr wollt meine Perspektive nicht wissen. Weil er halt quasi die Klöten hängen in seinem Gesicht, ja, wenn man ganz ehrlich ist. Also um es einfach grafisch darzustellen. Klar, ist ja schon nach 8.
Das ist nach 8, genau. Da können wir sowas raushauen. Genau. Ja, stimmt. Nee, muss ich nochmal reinschauen. Muss ich mir noch anschauen. Mich dann in Austin Reeves Perspektive hineinzuversetzen.
Ja. Oder in die von Jalen Johnson. Vielleicht ist das besser.
Ja, vielleicht ist das besser in dem Fall. Vielleicht ist das besser.
Nur Dunks sind schön.
Ich mag Dunks. Dunks sind sehr schön. Vor allem im Spiel einfach. Merkst du auch eigentlich, das ist auch das Problem heutzutage des Dunk-Contests, dass halt einfach dass da halt noch ein Gegenspieler steht, das kannst du halt einfach nicht simulieren. Weil das macht
nächstes Jahr Dunk-Contest. Wemby steht da als Verteidiger. Und die Contestants müssen einfach alle versuchen, ihn zu positionieren.
Ja, stimmt.
Das macht er bestimmt mit, weil er kann halt nur verlieren.
Ja, schon. Und wird dann tausendfach veröffentlicht, wie er halt auf 10 verschiedenen Postern ist.
Wobei er natürlich auch gewinnen kann, wenn er einfach alle blockt.
Ist natürlich krass.
Okay, also Wemby versus Dunker. Also wir haben damit das All-Star-Weekend gefixt.
Ja.
Gern geschehen.
Genau. Bitteschön, NBA. Und gut, dann gehen wir demnächst gleich zu deinen Top 20. Vorher machen wir noch ein kleines bisschen Werbung. Ihr wisst ja, bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr euch alle möglichen Spiele, Championship Odds etc. raussuchen. Und wir haben uns heute mal die Division Odds rausgesucht. Es gibt nämlich zwei Divisions, bei denen es relativ interessant ist. Einmal die Central Division. Da haben die Bucks eine 1,3er-Quote auf den Division-Sieg und die Cavs eine 3,3er-Quote. Interessant ist die Sache vor allem deshalb, weil die beiden ziemlich nah beieinander sind. Also ein Sieg quasi, die Bucks bei 44-24. Heute, wie gesagt, Stand 20. März 2024, 20.37 Uhr. Also die Odds auch, ne? Morgen früh kann es ein bisschen anders aussehen, wenn ihr hört, aber so sieht das momentan aus. Und die Cavs bei 43-25, also ein Sieg, ein Spiel. Wer macht's am Ende, Ole Freaks?
Es ist meiner Meinung nach komplett offen. Also ich meine, beide Teams haben im Moment ein bisschen Verletzungsprobleme. Milwaukee spielt ja jetzt kommende Nacht gegen Boston, also quasi spielt gestern Nacht, aber
passiert. Ja.
Genau. Und aber ohne Giannis gegen Boston. Und gegen Boston spielen sie danach auch nochmal. Die spielen auch noch zweimal gegen OKC, spielen auch gegen New Orleans, gegen die Knicks, zweimal gegen Orlando. Also kurz gesagt, sie haben laut Tankathon im Osten den zweitschwersten Restspielplan aller Teams. Cleveland ist da auf Platz 18. Also das ist schon ein relativ großer Unterschied. Und wenn man bedenkt, dass Milwaukee jetzt im Lauf dieser Saison auch nicht unbedingt das allerkonstanteste Team war, dann könnte man schon sagen, also dass die Quoten dafür relativ weit auseinander liegen. Und deswegen würde ich sagen, es ist eigentlich mehr oder weniger eine 50-50-Chance. Und dann würde ich eher mit Cleveland gehen, einfach weil die Quote besser ist. Die beiden Teams haben schon viermal gegeneinander gespielt, stehen dabei 2-2. Also am Ende dann auch wird der Conference-Record den Ausschlag geben. Wenn beide die gleiche Bilanz haben, wer es dann gewinnt. Aber auch da ist es, glaube ich, noch nah genug beieinander, dass es halt, wie gesagt, für mich eher eine 50-50-Chance ist, als dass Milwaukee da ganz klar favorisiert sein müsste.
Ja, finde ich ganz interessant. Also ich denke mir auch, ich meine, gut, die Verletzungssorgen haben wir ja hin und her. Ich meine, Mitchell hat ja jetzt auch mit seiner Nasenfraktur irgendwas, habe ich gesehen, hat er auch OP. Also wir wissen um Mobley, Chris Middleton ist ja zurück jetzt. Also ob sich da vielleicht noch was dreht, aber wie du sagst halt, wenn der Spielplan hat es natürlich schon in sich für Milwaukee und dann ist es halt sehr, sehr knapp und dann, genau, ist es natürlich interessant. Ähnlich interessant, vielleicht noch interessanter, ist die Northwest Division. Da haben die Nuggets eine 1,35er-Quote. Wie gesagt, heute Stand 20. März. Und die Thunder eine 3,6er-Quote. Und da sieht es ja momentan, stehen die Thunder ja vor den Nuggets, plus sie haben den Tiebreaker, ne?
Genau, sie haben da halt einfach schon 3 Spiele gewonnen von 4. Das heißt, den kann Denver sich auch nicht mehr zurückholen. Das heißt, Denver muss am Ende wirklich einfach eine klar bessere, also
muss eigentlich 2 Spiele aufholen, bessere, ne?
Sie sind ein Spiel sozusagen. Sie müssen da halt einfach klar davor stehen, um die Division zu gewinnen. Und deswegen würde ich auch hier sagen, auch wenn OKC hier den schwereren Restspielplan hat von den beiden Teams, es hat sie jetzt bisher in dieser Saison nicht wirklich davon abgehalten, konstant weiter Spiele zu gewinnen. Und deswegen auch hier, dass die Quoten so weit auseinander liegen, würde mich da schon auch eher auf OKC setzen lassen. Auch wenn Denver das natürlich packen kann. Also die sind ja seit dem All-Star-Weekend auch extrem dominant unterwegs, aber ja. OKC auch nicht viel schlechter und sie sind halt mehr oder weniger im Gleichschritt und Denver muss halt, wie du gesagt hast, ein Spiel mehr gewinnen sozusagen.
Ja, wenn sie nicht gerade gegen Kyrie spielen.
Ja.
Denver, ne, dann läuft's. Aber ja, also von daher, ich find's auch ganz interessant, eben weil auch jetzt halt eben OKC vorne ist, klar, das Vertrauen in den Champion und sowas, aber ist eine interessante Geschichte. Wie immer natürlich die ganze Sache ohne Gewehr. Und hört euch jetzt noch folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit gehen wir zu deinen Top 20 und ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Gar keine Pause, hau raus. Nummer 20.
Weißt du was? Ich sag dir erstmal noch ganz kurz, wie ich das gemacht habe, weil ich habe mir natürlich, selber zu machen, mir auch noch Kriterien überlegt, weil es gibt ja Unterschiede, ob man jetzt Leute für die Regular Season haben will oder für die Playoffs. Da wir ja relativ bald auch über All-NBA-Teams sprechen müssen und es da um die Regular Season geht, habe ich mir jetzt mal gedacht, ich gucke jetzt einfach, welche 20 Spieler würde ich Stand jetzt gerne in den Playoffs haben. Also bin so vorgegangen, auch weil ich dann mal sehen wollte, beziehungsweise, also wenn wir dann soweit sind, das vergleichen würde, wie das voneinander abweicht, was halt schon ein bisschen unterschiedliche Sachen sind. Und die dahinterliegende Frage ist einfach, wen würde ich Stand jetzt gerne im Team haben für einen tiefen Playoff-Run? Also auch nicht für ein Spiel oder eine Serie, sondern auch für ein bisschen länger. Verletzte Spieler sind wählbar, aber so die reale Verletzungslage darf oder muss schon mit einbezogen werden. Habe ich auch gemacht, nennen wir es das Kawhi-Embiid-Problem. Die kommen natürlich vor, aber kann man dann halt diskutieren, wo. Die Liste der Honorable Mentions ist unfassbar lang. Ich nenne dir einfach nur mal ein paar Namen, die es nicht reingeschafft haben.
Okay.
Und dann machen wir los mit der 20. Es fehlen Jaylen Brown, Jrue Holiday, Derek White, Kristaps Porzingis, Zion Williamson, Damian Lillard, Wemby, Garland, Alan Mobley, Maxi Halliburton, Trey, DeRozan, Chet, Gordon, Rudy Gobert, Karl Towns, James Harden, Brandon Ingram, Domantas Sabonis, Kyrie Irving, Draymond Green, Alperen Şengün, Lauri Markkanen, Ja Morant und Jalen Williams. Um einfach nur mal zu sagen, die Liga ist ziemlich gut.
Die Liga ist ziemlich gut, ja.
Wer von den Namen überrascht dich jetzt am meisten, dass er nicht in der Top 20 ist?
Natürlich Derek White bei dir, aber auch nur einfach nur, weil du es bist. Ich muss sagen, Brown hat mich ein bisschen überrascht. Nach dem, was wir über Zion gesagt haben, überrascht mich eigentlich nicht. Wobei das war so ein bisschen der Reverse-Jinx war, weil anscheinend nach allem, was man jetzt hört, läuft es ja immer besser.
Ja, also er wird immer beweglicher. Also ein paar Fragen habe ich trotzdem noch, aber also Zion war für mich tatsächlich auch der letzte, den ich gestrichen habe. Also der stand bei mir erst noch auf Platz 20 und dann habe ich ihn aber für jemanden ersetzt, der halt schon Playoff-Erfahrung hat. Das hat Zion halt einfach noch gar nicht.
Ja.
Das wird dann schon für mich auch ein bisschen abgestraft.
Wembanyama war ich auch kurz so, aber klar, also ne, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Playoff-Erfahrung. Holiday ist jetzt natürlich die Rolle einfach eine ganz andere, irgendwie gerade in Boston gefühlt. Gut, Morant kann nächstes Jahr schon wieder anders sein, ne? Aber war ein bisschen zu viel down im letzten Jahr, als dass er reingeht. Aber potenziell könnte der natürlich wieder reinrutschen, ne? Aber halt Stand jetzt nicht. Also deswegen.
Ja.
Mitchell war auch nicht drin, ne?
Doch, Mitchell ist drin.
Okay, genau.
Lillard und Halliburton sind nicht drin.
Ja,
genau. Was mir wehgetan hat, aber was ich irgendwie einfach, ich konnte es einfach nicht. Mal weiter.
Aber ich kann es verstehen, weil ich habe nämlich auch da, über den habe ich tatsächlich so ein bisschen nachgedacht, so zwischen Tür und Angel, ob er drin ist bei dir, weil halt potenziell ja, aber so die Geschichte seit der Verletzung, was genau ist jetzt, wie viel ist Verletzung, wie viel ist dann vielleicht auch generell Fatigue oder was auch immer, weiß man halt gerade nicht. Deswegen, ja, kann ich's, glaube ich, nachvollziehen. Aber dann sag doch mal, wer drin ist an 20.
Der 20 ist Bam Adebayo.
Bam Adebayo, okay. Hätte ich jetzt vielleicht gedacht, dass du ein bisschen höher hast.
Ja, ich habe auch da so ein bisschen überlegt. Das Ding bei ihm, die Defense ist extrem hoch zu gewichten. Das haben wir über die letzten Jahre ja auch mehrfach in den Playoffs gesehen, dass er schon echt jemand ist, der in vielen unterschiedlichen Situationen gegen viele Teams einfach ein ziemlich krasser Verteidiger sein kann.
Ja.
Das Einzige, was vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist für ihn, ist, wenn es dann wirklich gegen physisch nochmal imposantere Spieler geht. Also so beispielsweise halt in den Bubble Finals damals gegen Anthony Davis, da war halt schon ein gewisser Unterschied zu erkennen, finde ich. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt ist. Sollte es zu einer Serie gegen Boston mit Porzingis kommen, weil das in der Regular Season für ihn teilweise schon ein bisschen knifflig aussah. Gut, Jokic ist natürlich sein eigenes Biest. Das
würde ich ihm, glaube ich, alle Probleme.
Das würde ich ihm jetzt nicht zu negativ ankreiden. Ich halte ihn auf jeden Fall für einen der besten, wertvollsten Playoff-Verteidiger. Aber was so die Offense angeht, da finde ich ihn schon gut. Ich finde ihn auch in dieser Saison nochmal, glaube ich, ein bisschen besser, als ich ihn so über die vergangenen Jahre gesehen habe. Aber er ist schon jemand, dem manchmal so ein bisschen die Go-To-Plays als Offensivspieler halt einfach fehlen. Also wenn der Midrange-Jumper fällt, dann ist gut, dann hat er eine verlässliche Art zu scoren, aber er ist jetzt nicht irgendwie der Typ, der sich irgendwie konstant gute Offense selber kreieren kann, sondern das ist halt irgendwie schon, der muss schon relativ viel dafür arbeiten. Ist ja jetzt auch nicht. Ja. Gut, die laufen jetzt mit ihm ja auch nicht irgendwie die einen Pick-and-Roll nach dem anderen, wo er dann irgendwie der krasse Rimrunner ist oder so, ist auch nicht seine Rolle. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, er muss so für seine Punkte schon härter arbeiten als viele andere, also auch als viele andere, die jetzt nicht, die es jetzt gar nicht erst in die Top 20 geschafft haben. So, ich glaube, er ist offensiv in einem richtig geilen Team wahrscheinlich eher die Nummer 3 als die Nummer 2. Und das ist dann schon was, wo man ihm so ein bisschen was abziehen kann, aber so ganz ohne wollte ich die Liste jetzt auf jeden Fall auch nicht machen, weil er halt schon so jemand ist, den halt jedes Team in den Playoffs einfach unglaublich gut brauchen kann, glaube ich. Das wäre so. Ja. Das wäre so der Case für ihn. Aber wie gesagt, irgendwie, wenn es jetzt so um Scoring geht, gerade irgendwie auch Self-Creation, dann wären die schwersten Omissions, die ich jetzt nicht drauf gepackt habe, alle auf jeden Fall über ihm zu sehen. Also da hatte ich mir jetzt Jaylen Brown, Dame Lillard, Zion und Halliburton aufgeschrieben. Die können das natürlich alle wesentlich mehr, aber keiner von denen hat ansatzweise diesen defensiven Impact, den Bam halt mitbringt.
Und der ist schon riesig. Ich meine, ich denke manchmal so ein bisschen noch an dieses Spiel gegen Denver zurück, jetzt diese Saison, nicht das letzte, ich glaube das vorletzte war es, in dem er halt echt so ein bisschen am Ende toe-to-toe gegangen ist mit Jokic. Und da ist halt, gut, da ist der Midrange-Jumper gefallen, aber damals halt, dann sahst du auch, okay, du hast da einen Spieler, bei dem es halt fast automatisch ist, der dann halt quasi dem Moment gewachsen ist. Aber es gab auch schon so diese Playoff-Spiele, so ein bisschen wie bei Davis eigentlich, so wo du sagst, okay, eigentlich müsste halt ein bisschen mehr kommen offensiv und dann.
Ja, er ist ein bisschen die Junior-Version davon.
Ja, genau.
Auch wenn er sogar, glaube ich, häufig noch mehr als Facilitator in die Offense eingebunden ist als Davis. Ja. Davis ist ja schon mehr so Finisher.
Finisher, ja.
Relativ oft jedenfalls. Bam ist schon auch mehr wie so mit diesen ganzen Handoff-Aktionen, auch so mit dem Two-Man-Game, das er so mit Leuten wie Duncan Robinson hat. Der macht schon viel für die Offense. So ist es nicht, ne? Aber er ist auf jeden Fall einer, der dann auch leicht in die Kritik gerät über die Jahre, wenn dann halt am Ende nur 15 Punkte rumkommen und dann irgendwie nicht darauf geguckt wird, okay, er hat aber gleichzeitig auch defensiv mehr gearbeitet als alle anderen, die irgendwie auf dem Court stehen. Und ja, insgesamt, ich bin auf jeden Fall weiter großer Bam-Supporter, aber da Offense irgendwie auch mit reinzählt, habe ich ihn jetzt nicht höher einsortiert. Aber mal gucken. Also wenn dir jetzt dann Leute einfallen, wo du sagen würdest, der muss da drüber sein, dann sag mir das natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, aber Bam gehört für mich auf jeden Fall rein. Deswegen, wie gesagt, ich war bei dir ein bisschen überrascht, dass du ihn halt an 20 hast und nicht an 3. 10 oder so. Ja, 3, genau. Aber, 19.
Es kommen noch viele Leute. Paul George habe ich da.
Aber finde ich okay.
Das ist irgendwie so die Range für den, ne?
Ja.
Das ist halt auch so ein Typ, den du eigentlich in jedem Team halt einfach super integrieren kannst. Der jetzt, glaube ich, auch in seinem Alter nicht mehr unbedingt deine erste Option sein muss, aber als zweite fast schon überqualifiziert ist. Halt, überragender Shooter, auch gerade Offball immer noch ein sehr, sehr guter Verteidiger, auch wenn er jetzt nicht mehr ganz so krass ist wie früher, aber schon auch immer noch da auf jeden Fall mit einem klar positiven Impact und einfach so ein bewiesener Playoff-Spieler für mich irgendwie. Also da gibt's gar nicht viel mehr Argumentation für mich. Gehen wir einfach über zur nächsten Gruppe, weil ab hier sind jetzt nämlich krasse Tiers, zumindest zwei. Jetzt kommt erstmal das kleine Guards-Tier. Da sind drin De'Aaron Fox, Jalen Brunson, Donovan Mitchell und Jamal Murray. Und ich habe sie jetzt genau andersrum sortiert. Also quasi Jamal Murray ist bei mir auf Platz 15. Dann kommt Donovan Mitchell, dann kommt Jalen Brunson, dann kommt De'Aaron Fox. Erste Reaktion, ist das Quatsch? Ist das verständlich? Was meinst du?
Warte mal, also quasi
Murray wäre quasi der Beste davon.
Ja.
Mitchell an 2,
ich sofort.
Brunson an 3, Fox an 4.
Passt für mich. also Murray auf jeden Fall vorne, gerade wenn du mit auf die Playoffs guckst, weil ich finde ihn halt einfach, also das ist ja schon oft Thema gewesen, aber er ist halt einfach mit, also klar in Verbindung mit Jokic, aber er ist mittlerweile oder halt vor allem seit letztem Jahr, aber es gab ja auch schon die Bubble Playoffs, für mich halt einfach ein bewiesener Playoff-Spieler, der halt dem in der Phase echt nochmal was drauflegt und da halt auch sehr, sehr verlässlich ist, eine sehr, sehr verlässliche Offensivoption ist und halt auch sehr, sehr schwer zu stoppen ist und damit also viel, viel mehr Ups als Downs hatte und das als Guard passt für mich ganz gut. Fox ist halt die Sample Size finde ich relativ klein. Die war letztes Jahr finde ich ziemlich gut gegen die Warriors. Also war gut, er hat ja sich auch dann den Finger gebrochen gehabt und gab ja auch diese berühmten Worte von Draymond, der ihn dann gelobt hat danach, so nach dem Motto, hey, that's the real one. Und von daher bin ich gespannt, was da jetzt noch kommt bei Fox. Fox.
War der letzte.
Genau, ja.
Und dazwischen waren noch Brunson und Mitchell. Und ich habe Mitchell als dann den zweitbesten hinter Murray und dann Brunson.
Nee, passt für mich aber auch eigentlich. Weil Mitchell, klar, letztes Jahr war nicht cool. Und es gab auch so mit den Jazz so den einen oder anderen Aussetzer nach unten, aber es gab auch schon sehr, sehr viel Positives. Und Brunson war ja eigentlich letztes Jahr das erste Mal so halb Top-Dog. Davor war er ja irgendwie an der Seite von Luca und es war schon auch ziemlich gut. Aber ich glaube, bei Brunson ist vielleicht auch noch so der Punkt, oder kann ich, wenn du er arbeitet hart, auch defensiv, aber er hat halt einfach so die Größennachteile. Und Mitchell, wenn er die Defense dieses Jahr so ein bisschen beibehält, also in der sie halt wieder ein bisschen mehr Mühe gibt und halt so ein bisschen intensiver verteidigt und wenn er dann halt kein Minusverteidiger ist, sondern seine Offense ist halt sein mit dem Distanzwurf, der hat sehr, sehr gutes, für mich passt die Reihenfolge eigentlich tatsächlich. Also muss ich sagen, okay.
Ja, also ich habe bei Murray halt auch ihm den Vorzug gegeben, weil er, also gerade im Vergleich zu Brunson hat er eher den Körper, also ist er schon irgendwie ein robuster Spieler, der auch verteidigen kann, wenn er will. Also ich finde, so das war ja nicht unbedingt immer seine Reputation, aber also das war ja bei Denver allgemein so und über die letzten beiden Jahre haben sie, finde ich, schon echt gezeigt, dass sie dafür auch so einen On-Off-Switch haben und halt dann teilweise durchaus auf hohem Niveau verteidigen können. Sieht man ja jetzt im seinem All-Star-Weekend auch wieder. Das sieht man bei ihm auch. Und ich finde, was er halt...
sieht man beim All-Star-Weekend auch wieder. Ich so, hä, Mann,
ne? sieht man das nicht. Ja. Aber da sieht man ja auch Jamal Murray nicht, was ja das Geilste ist. Richtig. Weil er natürlich hier der einzige Spieler ist, der hier vorkommt, der noch nie All-Star war. Aber gut, das hat natürlich auch mit Availability zu tun und die ist schon auch ein gewisses Problem. Aber ich wollte ihm jetzt auch nicht zu sehr ankreiden. Und was ich bei ihm halt auch echt noch richtig stark finde, auch gerade im Vergleich zu den anderen, ist, dass er so offensiv so gut halt zwischen primärer Spieler am Ball und dann auch mal Offball hin und her wechseln kann. Also ja auch teilweise 30 Mal innerhalb einer Possession, wenn er und Jokic irgendwie sein Two-Man-Game haben. Aber wie er sich abseits des Balles bewegt, ist, finde ich, halt einfach noch mal besser als das, was zum Beispiel Mitchell macht, der ja auch eigentlich die Fähigkeiten dafür mitbringt. Aber wenn man da halt guckt, wie koexistiert der neben Garland, das ist jetzt sind jetzt nicht die reinen Synergieeffekte. Und wenn ich so Cavs-Spiele gucke, dann gibt's schon immer relativ viele Situationen, wo er eigentlich ziemlich rumsteht, wenn er jetzt nicht den Ball hat. Und das, also ist jetzt auch nicht so, dass er es gar nicht machen würde oder so, aber für mich immer noch ein bisschen zu wenig. Defensiv hat er sich aber auch wieder verbessert, weshalb ich ihn über Brunson sehen würde. Ja. Fox hat wiederum bessere defensive Anlagen als Brunson. Deswegen so zwischen den beiden war ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, da schaue ich im Moment halt auch einfach so ein bisschen darauf, wer ist in dieser Regular Season irgendwie nochmal konstanter, nochmal krasser. Und ich finde auch so diese Art und Weise, wie Brunson an seine Punkte kommt, da kann ich mir schon vorstellen, dass das in den Playoffs halt einfach auch funktioniert. Weil also halt haben wir ja auch teilweise schon gesehen. Auch dieser einen Mavs-Jazz-Serie, wo Luca, glaube ich, die ersten 2 oder 3 Spiele verpasst hat. Da waren die Mavs ja einfach dann auch voll drin, weil Brunson halt einfach dann 40-Punkte-Spiele abgerissen hat und nicht zu verteidigen war und
stimmt, als man noch dachte, so, weiß ich nicht, Eintagsfliege oder jetzt so seize the moment, aber ob er es konstant irgendwie bringen kann und jetzt, ne?
Und ist seitdem einfach nur immer besser geworden. Ja. Also wie gut der mittlerweile auch als Pull-Up-Dreierschütze ist, ist halt schon eine richtig extreme Entwicklung. Wenn ich die 4 Namen mir so angucke, dann muss man natürlich auch sagen, so Damian Lillard könnte man da schon auch reinpacken. Das Ding ist bei ihm halt, glaube ich, einfach, dass, also Offense hat er über einen längeren Zeitraum gezeigt als die 4 hier und er hatte natürlich auch schon legendäre Clutch-Momente in den Playoffs. Er hatte auch in dieser Saison ja schon ein paar Game-Winner getroffen und so und ist ja auch in dieser Saison wirklich ein überragender Closer. Aber seine Defense ist halt einfach so schlecht, genau wie die von Halliburton auch, dass ich ihnen da so ein bisschen bisschen was abziehen musste, weshalb sie es dann irgendwie nicht ganz reingepasst. Aber irgendwie fühlt es sich trotzdem komisch an, muss ich gestehen.
Ja, dass Lillard nicht drin ist. Ja, also ich glaube, als du es vorgelesen hast, habe ich es dann direkt wieder verdrängt.
Weil, aber gut, hast du auch Baby Brain gerade, ne?
Das ist ja eben, genau. Das ist ein bisschen wie ein Goldfisch unterwegs gerade. Was hat er gesagt? Nein, aber ja, Lillard, ich weiß auch nicht. Ist halt einfach auch, war halt auch eine komische Phase, so die letzten Jahre, ne? Also so mit der langen Verletzung und dann irgendwie Comeback und dann, also beziehungsweise komisch in die Saison gestartet, dann diese Bauchmuskelverletzung, dann raus gewesen, dann eigentlich eine gute Saison gespielt, dann wieder verletzt, jetzt neues Team, irgendwie auch ja, Shooting-Zahlen irgendwie relativ schwach für seine Verhältnisse. Und jetzt ist halt, ich weiß halt auch nicht, also von daher, die anderen sind jetzt, würde ich jetzt schon sagen, liefern eigentlich. Ich weiß jetzt da nicht, ob es halt so ein bisschen bei Dame auch das, der Punkt ist, was wir schon gesehen haben, also der Standard, den wir sozusagen anlegen, den er vielleicht jetzt gerade nicht so erreicht, teilweise. Aber ja, ich würde jetzt tatsächlich Stand jetzt, würde ich sie lieber nehmen? Wahrscheinlich schon. Vielleicht, er könnte da schon mit rein. Er könnte schon mit rein in die Gruppe.
Ja. Ja, er ist auf jeden Fall nicht weit davon weg. Ja, aber das geht nicht.
Das geht nicht, eben.
Bam kann nicht rausfliegen.
Ja.
Das geht gar nicht.
Nee,
geht gar nicht. Ich meine, bei Dame, also, wenn es jetzt um ein bisschen länger gehen würde, dann würde ich ihn auch auf jeden Fall unter den anderen sehen, weil er halt einfach auch älter ist. Und seine letzten Playoffs sind halt auch einfach schon 3 Jahre her. Das finde ich auch einigermaßen krass. Ne?
Ja.
Dass er eine Playoff-Serie gewonnen hat, das war 2019 zuletzt. Das ist halt schon auch echt krass lange her. Okay. Muss man sagen. Und also ich meine, er hat sehr gute Playoff-Zahlen über seine Karriere. Ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie sagen müsste, der hätte da nichts gerissen oder so. Aber die letzten Erfolge in den Playoffs sozusagen sind halt schon auch, liegen schon eine Weile zurück. Aber mal gucken. Ich meine, sein Team war natürlich auch nie so gut, wie es jetzt ist. Deswegen,
ja,
er ist auf jeden Fall ein Spieler, der diese Liste auf jeden Fall lächerlich führen könnte. Genau wie Zion und Jalen. Aber du weißt schon.
Es ist, Brandon Ingram natürlich fand ich auch fast schon Affront, den nicht mehr reinzunehmen.
Ja. Ist mir auch schwer gefallen, aber du weißt ja, wie es ist. Die Pelicans fallen mir allgemein schwer.
Außer Trey Murphy.
Ja, aber ich meine jetzt gar nicht mal wegen Abneigung, sondern sie sind so schwer greifbar.
Ja, meine ich ja. Das, also habe ich genauso, weil sie sind ja wirklich nicht greifbar. Obwohl sie ja momentan eigentlich ziemlich gut zugreifen. Aber
ich bin vor allem...
Ich habe übrigens heute im Zoo, ich habe auch
Pelikan
heute gesehen. Darf ich das kurz...
Ja, ja, ja klar, erzähl von einem Pelikan.
Ja, immer noch. Sie sind groß und wackeln ja mit ihren Flügeln.
Und dann kann der Beifall nicht danken.
Auch da muss... Ja eben, da der Punkt ist, du denkst, okay, jetzt fliegen sie gleich los und dann bleiben sie stehen. Schwer zu greifen, dieser Vogel.
Ja. Ja, da haben sie angetäuscht.
Ja. So ist es, genau. Ja.
Ja, schön. Weißt du, was das Beste bei Pelikanen ist? Wie sie essen. Das sieht dermaßen witzig aus, wenn die mit ihrem Schnabel so quasi etwas fixieren und es dann so hochwerfen und dann den Schnabel öffnen.
Und dann
fällt es da so rein.
Ja. Eigentlich das prädestinierte Korbbeimaskottchen damit, weil du ja quasi, ne? Auffangen irgendwo rein.
Ja, also ich weiß nicht, wie erfolgreich der Pelikan so allgemein in New Orleans ist, wo Leute ja schon eher die Saints gucken wollen als die Pelicans, aber inklusive der Besitzer der Pelicans. Aber vielleicht sind wir da was auf der Spur.
Mittlerweile, ne, der Pelikan nur noch ein Spiel hinter den Clippers, ein halbes Spiel hinter den Clippers.
Und hat den Tiebreaker gegen die Clippers und beastet die Clippers bei fast jeder Gelegenheit.
Ja.
Also die Serie würde ich gerne sehen.
Und es ist die Wahrscheinlichkeit.
Vor allem als jemand, der nicht der allergrößte Clippers-Fan in der Geschichte der Menschheit ist.
Ja. Nun, es kann gut passieren. Wie geht's denn bei dir so weiter?
Mit dem nächsten Tier, das auf 14 aus Wings. Ist, ne? Genau. Und das geht jetzt bis, also von 10 bis 14.
Mhm.
Es ist eine Swingman-Riege.
Oh.
Wo ich mir mit der Sortierung unsicher bin. Also, ich sag dir, wie es ist. Aus Sympathiegründen würde ich Anthony Edwards gerne auf die 10 setzen, also Höchstpunkt hier. Mhm. Er hat natürlich die kleinste Playoff-Sample-Size, ist auch mit Sicherheit nicht der versierteste Spieler in dieser Gruppe, sondern der unversierteste, einfach weil er halt noch jung ist und auch natürlich noch einfach ein paar Fehler hat und ein paar Erfahrungen sammeln muss, die anderen halt einfach schon haben. Gleichzeitig ist er halt irgendwie schon jemand, der auch das Gespür für den Moment hat, natürlich ein kranker Athlet, jemand, der absolut two-way eine Macht sein kann. Also das ist jetzt nicht so, teilweise wird das immer so dargestellt, als würde in jedem Spiel über 48 Minuten lang den besten Spieler des Gegners um alle Blöcke jagen und danach und dann noch jeden Wurf am Korb wegblocken, weil er eigentlich schon der beste Verteidiger der Liga ist. So ist es natürlich nicht, aber er kann krass hochschalten defensiv. Mhm. Und das sieht man irgendwie schon relativ viel. Und ich finde auch, dass es gibt schon auch Spiele, in denen sein Decision-Making am Ende einfach ziemlich gut ist. Also wo er irgendwie so einen Fortschritt dann einfach schon zeigt. Also jetzt auch beispielsweise letzte Nacht haben die Timberwolves gegen Denver knapp verloren, aber eigentlich hätten sie das Spiel mit 100 Punkten verlieren müssen, weil das war das erste Heimspiel nach 2 Wochen Roadtrip, wo man meistens ja eh schon ein bisschen durch ist. Alle Center sind ausgefallen. Ist auch geil. Nur Minnesota zahlt 120 Millionen Dollar für die Center-Position. Ja, alle drei nicht dabei. Ja. Nicht mal Naz Reid. Also Kyle Anderson war Starting Center in einem Spiel gegen Nikola Jokic. Und dann haben sie noch Luka Garza gebracht, der halt so ein paar Minuten übernehmen soll. Das ist ein Two-Way-Player. Das waren halt ihre Optionen, um Jokic zu verteidigen. Und es war halt einfach knapp. Und also weil Edwards vor allem im ersten und im dritten Viertel halt als Scorer echt überhaupt gar nicht zu bremsen war. Und im letzten Viertel, da kamen dann halt die Double Teams und da hat er halt nichts erzwungen, sondern hat die Pässe gespielt, sondern also hat halt seine Teamkollegen gefunden und irgendwie hat mir das ziemlich gut gefallen. Und das ist so
das
ein
Typ. Das ist ja ein Schritt so bei ihm, ne? So
das der, ist, ja, das ist
also ein riesiger Schritt eigentlich.
Ziemlich krasse Entwicklung. Ja. Muss er natürlich auch erstmal zeigen, dass das irgendwie konstant geht. Und es ist jetzt schon auch immer noch so, dass natürlich die Wolves Offense schon sehr darunter leidet, dass Towns im Moment nicht dabei ist. Das muss man auch nicht zu sehr beschönigen. Aber Edwards ist so ein Spieler, bei dem könnte es auch sein, dass wir in 3 Monaten, also nach den Playoffs dann halt irgendwie sagen, okay, ja, der muss aber schon in der Top 10 sein. Jetzt gerade ist es irgendwie, fühlt sich noch ein bisschen falsch an für mich. Aber wie gesagt, aus Sympathiegründen würde ich gerne. Eigentlich ist er wahrscheinlich eher so auf 13. Aber ich sag dir mal, welche anderen Leute ich da noch drin haben. Das sind erstmal die alten Dudes, LeBron, Kevin Durant, Jimmy Butler und Devin Booker. Mhm. Und also wenn ich jetzt das Edwards-Thema etwas konservativer sehe, dann würde ich Jimmy Butler da auf die 10 setzen, als den Spieler, dem ich aus der Truppe in den Playoffs tatsächlich am meisten vertraue.
Oh, wow. Okay. Interessant. Auch, also wenn wir jetzt, ich meine, Durant ist ja so ein bisschen das Ding, dass er seine Zahlen dieses Jahr, glaube ich, im vierten Viertel oder in Clutch-Situationen gar nicht so richtig geil sind, habe ich letztens irgendwo gehört.
Phoenix allgemein hat das schlechteste viertes Viertel Net-Rating aller Zeiten quasi. Ja. Also ich glaube, sie sind da Top 5 All-Time, was das Mieseste angeht. Und also haben auch die schlechteste Offense im vierten Viertel, was man natürlich haben muss, wenn man auch laut meiner Liste 2 Top 13 Spieler in der Liga hat. Und noch Bradley Beal. Also eigentlich ist es nicht entschuldbar, wie kacke sie da sind, aber sie sind extrem kacke. Und man muss auch sagen, dass auch an KD der Ball einfach relativ oft so ein bisschen vorbeiläuft, was auch nicht unbedingt passieren sollte, aber ist irgendwie so.
Butler vor KD und LeBron.
Über die letzten paar Jahre ist halt Butler für mich schon so ein bisschen der quintessentielle Typ, der in den Playoffs einfach einen Gang höher schalten kann.
Ja.
Da kann man sich jetzt auch nicht drauf verlassen, dass das ewig so sein wird, weil er natürlich auch älter wird. Also und auch in dieser Saison, es ist jetzt nicht so, dass der in der Regular Season gerade alles irgendwie in den Schatten stellt.
Ja, eben die anderen beiden sind eigentlich in der Regular Season Stand jetzt, sind sie besser.
Ja, zumindest was den Boxscore angeht, sind LeBron, Durant und Booker alle besser. Aber ich bin mir halt manchmal nicht mehr ganz sicher, ob man da sagen kann, dass der, also du hast ja die Frage auch bei LeBron schon öfter mal gestellt, wenn die Zahlen halt so gut sind, die er hat, warum ist der Impact auf das Team, also warum ist sein Team so mittelmäßig?
Ja.
Und also ich meine, in der Regular Season sind die Heat auch immer ziemlich mittelmäßig, deswegen, das muss man da schon auch sagen, aber in den Playoffs ist es ja offensichtlich ein bisschen anders. Und ich habe halt das Gefühl, bei Durant wird diese Frage teilweise so ein bisschen ausgeklammert, aber eigentlich kann man die ja bei ihm schon auch stellen. Und bei Booker, weil Durant ist den Zahlen zufolge ja kein Deut schlechter als noch vor ein paar Jahren. So was so gewisse Effizienzzahlen angeht, sogar besser als jemals zuvor. Aber das ist jetzt nicht mein Eindruck, wenn ich ihn spielen sehe, um ehrlich zu sein. Mhm. Also halt auch, weil man halt immer mal wieder so Spiele hat, wo es so ein bisschen an ihm vorbeiläuft. Natürlich hat er auch überragende Kevin Durant-Spiele und wie gesagt, wir reden ja hier über die paar besten Spieler der Liga. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, KD, absolut raus. Geh mir weg mit dem. So im Gegenteil, aber irgendwie so dieses, das ist der perfekte Offensivspieler und dazu hat er auch noch defensiven krassen Impact. Also ich habe letzte Woche bei Zach Lowe auch noch gehört, der meinte, den könntest du auch noch in die All-Defensive-Team-Konversation mit aufnehmen, da habe ich mich jetzt schon gefragt, warum denn eigentlich? Also was gibt das denn her? Warum ist Phoenix denn dann so schlecht?
Mhm. Ja, ich meine, ja, ich finde die Frage halt absolut berechtigt, wenn man es halt, wenn man so aus der individuellen Perspektive rausgeht und sich halt so ein Team anschaut. Und gerade wenn du jetzt bei den Suns dir anschaust, ich meine, du hast es gesagt, du hast halt irgendwie ein Team mit zwei der besten Scorer in der Liga. Du hast noch Bradley Beal dazu. Und das Ding ist ja, man spricht über den Supporting Cast und bla bla bla, aber im vierten Viertel, wenn es drum geht, dann stehen halt schon auch meistens dann halt die Besten auf dem Feld. Und das sind halt dann die. Und dann ist halt die Frage, warum das halt nicht funktioniert. Und dann ist halt so, dann sind die individuellen Zahlen natürlich das eine, aber der Impact ist natürlich, also der gehört da irgendwie mit rein. Und dann darf man sich schon fragen, wie das halt so ist. Und wenn du dann, und dann finde ich es halt interessant, den Case dann für Edwards, weil du, also klar, du hast Goberts Defense, du hast Towns speziellen Spielertypen, aber er ist halt, also sein Team performt halt. Und er ist da halt ein ganz entscheidender Faktor dafür. Und dann kannst du, also bei aller Rohheit sozusagen, die noch da ist, wenn man es irgendwie so ausdrücken kann, kannst du, finde ich, schon den Case machen, dass er dann vielleicht sogar ein bisschen für ein einzelnes Spiel würde ich auf jeden Fall LeBron nehmen, zum Beispiel.
Ja, ich glaube auch. Also aus der Gruppe hat LeBron das höchste Single-Game-Ceiling, glaube ich, immer noch. Aber er kann, glaube ich, dann nicht zwei Tage später wieder auf dem gleichen Level spielen in seinem Alter.
Genau, und wenn du halt, und wenn du dann, also dann finde ich es gar nicht so unrealistisch, dann Edwards mit rein. Ich denke, also ja, ich mit Fragezeichen versehen irgendwie, aber ich finde es jetzt nicht per se falsch. Und Butler, bei Butler ist halt auch immer so das Ding, bin ich gespannt von Jahr zu Jahr wieder, ob es immer noch geht. Aber wenn du die letzten Jahre anschaust, ja, dann ja.
Ich glaube, was ich halt bei ihm, also auch gerade im Vergleich zu Durant und auch Booker, was mir bei ihm, glaube ich, noch ein bisschen besser gefällt, ist, dass er also A, auch ein sehr, sehr, sehr einflussreicher Verteidiger ist, der halt einfach viele Plays auch dort kreieren kann, weil er irgendwie in Passwegen unterwegs ist, weil er gut antizipiert und halt echt viel kaputt machen kann, mehr als die beiden anderen, meiner Meinung nach. Mhm. Und er ist vorne für mich auch ein bisschen besserer Decision-Maker. Also so im Sinne von, begeht kaum Turnover, kann das Spiel irgendwie besser managen. Oder, also ich meine, die anderen können das ja durchaus auch, aber er kann das, er hat das, finde ich, über die letzten Jahre halt oft in den Playoffs einfach auf einem Niveau getan, wo ich jetzt sagen würde, aus der Gruppe kann das sonst nur LeBron. Aber wie gesagt, LeBron ist halt bald 40. Da kann ich es nicht mehr jeden Tag erwarten. So in einem Play-In vielleicht. Ne? Das steht ja dann auch bald an. Da brauchen wir das Single-Game von ihm. Ja. Also für die Serie, die dann danach ansteht, weiß ich es halt einfach nicht. Und so für einen tiefen Playoff-Run, da glaube ich irgendwie an die, also ein bisschen mehr an die jungen Beine von Anthony Edwards und an die nicht so jungen, aber doch irgendwie noch zumindest ein bisschen jüngeren Beine von Jimmy Butler. Aber dieses Butler Tier fand ich auch ganz komisch zu sortieren.
Ja. Ja, voll. Es fühlt sich komisch an, aber wenn man so drüber nachdenkt, finde ich, kann ich schon nachvollziehen. Und Butler ist halt, bei Butler kommt halt auch diese Playoff-Mentalität dazu. Also das finde ich halt, also nennt es jetzt Ganghochschalten, was auch immer, aber diese Mentalität von ihm ist halt schon eine große Stärke. Also es hat auch ein großer Faktor, warum er da so spielt und warum irgendwie sich dann Gegner nicht in die Hosen scheißen, wenn sie gegen ihn spielen, aber halt schon, glaube ich, einen ziemlichen Respekt vor ihm einfach haben.
Ja.
Und das ist halt irgendwie auch ein Ding. Also
ich glaube auch, dass Edwards das tatsächlich auch hat. Also,
ja, es ist, voll. Ja, ja.
So in seinem ersten Playoff-Run war er auch krass effizient. Also da war der sogar, das war so ein bisschen Coming-Out-Party für ihn. Da war er sogar eigentlich noch ein bisschen besser als in der Regular Season. Letztes Jahr ist der Dreier nicht so gut gefallen, aber abgesehen davon sehe ich bei ihm jetzt auch nicht so viel, was halt nicht robust genug ist, dass es auch in den Playoffs gegen härtere Defense funktionieren sollte, weil er halt einfach so diese Athletik hat, diesen Körper hat, weil er zum Korb kommt, seine Fußarbeit ist richtig gut. Er hat auch vergangene Nacht halt ein paar Mal mit seinen Drives dann Leute wie Aaron Gordon und Kentavious Caldwell-Pope, die ja durchaus ganz gut sind, vor echt unlösbare Probleme gestellt. Und ich glaube halt eigentlich, also wenn so das Decision-Making einigermaßen auf dem Level ist, dann mache ich mir um alles andere nicht wahnsinnig viele Sorgen. Und ich glaube, er hat so diese Rise-to-the-Occasion-Mentalität wie Butler hat er, glaube ich, halt auch. Und ich habe auch den Eindruck, dass es langsam anfängt, dass Leute halt vor ihm auch Schiss haben, weil die wissen, im Zweifel springt er über mich drüber. Das lande ich auf einem Poster.
Ja, oder er räumt mein, er streiche mit dem Rücken das Brett und räumt mein Korbleger ab.
Ja, dass diese Aktion auch noch nicht mal zwei Wochen her ist, dass das so kurzer Zeit er so irgendwie so zwei der kranksten Highlights produziert hat, ist vielleicht ist das hier für das Ranking auch gut, aber finales Ranking würde ich ihn wahrscheinlich auf 13 setzen und nicht auf 10, aber Er hat eine gute Chance, in ein paar Monaten in der Top 10 zu stehen. Ja. Je nachdem, wie die Wolves auch in den Playoffs aussehen und wie er in den Playoffs aussieht.
Absolut. Dann, wie geht's weiter? Dann,
Nummer 9, Anthony Davis.
Aha.
Weil bester Verteidiger in den Playoffs, der ja jetzt auch mal durchgehend gesund ist, was natürlich ziemlich cool ist. Also er ist auf jeden Fall ein Spieler.
Verpasst, ne? Aber dann.
Ja, das zählt nicht.
Ja.
Das ist ja nicht das, was seine Reputation ist, obwohl er über die letzten Jahre eigentlich relativ viel sogar gespielt hat, aber das ist ja irgendwie dann immer sowas, was bei ihm so ein bisschen mit runterfällt, weil er halt in einer Situation ist, wo nicht unbedingt immer nur über seine positiven Vorzüge gesprochen wird, Das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal. Also ich glaube, was halt bei ihm auf jeden Fall der Fall ist, er braucht einen primären Creator neben sich, weil das kann er einfach nicht so auf dem Level, so wie einige der anderen, über die wir hier sprechen, aber ist dafür aber sehr guter Finisher, gerade im Korbnähe, weil er halt einfach diese Athletik, Beweglichkeit, Länge hat, die Physis natürlich, ist damit irgendwie so ein Spieler, der halt jedem Team extrem hilft, also der sowohl Floor-Raiser ist, mit dem, was er dir halt defensiv gibt, als auch Ceiling-Raiser, weil halt so seine bestmöglichen Leistungen sind halt besser als fast alles andere, was man so sehen kann. Haben wir ja dieses Jahr zum Beispiel auch schon in dem In-Season-Tournament-Finale gesehen. Langes Zerr. Wenn der Wurf halt konstant wäre, dann könnte er ja auch in der Top 5 stehen. Der Wurf ist halt leider nicht konstant. Das ist so die eine Sache, die man bei ihm irgendwie immer so ein bisschen kritisieren muss und weshalb er jetzt halt auch nicht der Typ ist, bei dem man in den Playoffs sich darauf verlassen kann, dass er auf der einen Seite der beste Verteidiger von allen ist und auf der anderen Seite auch immer 30 Punkte macht, egal was um ihn herum passiert. Das ist halt einfach nicht der Fall, aber es ist immer noch extrem gut.
Zwischen 16 und 46 Punkten ist alles drin.
Ja. Also ich würde sagen, zwischen 12 und 46. Das trifft ganz gut. Und auch bei dem Spiel mit 12 Punkten ist er im Zweifel wahrscheinlich defensiv ziemlich gut.
Ja.
Und einigermaßen wichtig für sein Team.
Ja. Nee, passt für mich. Also wie gesagt, also gerade so diese Varianz lässt ihn so ein bisschen sinken, aber ich finde halt seine Defense, also ich habe es ja schon oft gesagt, beeindruckt mich immer wieder, wenn ich ihn spielen sehe. Und wenn du ihn dann im richtigen Spiel erwischst, dann denkst du, okay, gibt's irgendwie einen krasseren Typen in der Liga? Okay, wenn man Jokic kennt, dann weiß man ja. Aber wenn du ihn halt an einem Abend mit 30 Pluspunkten erwischst und dann halt noch seine Defense dazu siehst, dann ist es halt schon ein wahnsinnig guter Spieler. Also von daher, passt für mich.
Ja, ist eine brauchbare Kombination, die er hat. Platz 8 ist Joel Embiid.
Okay, aufgrund von Availability plus die letzten Jahre in den Playoffs nicht immer so richtig geil performt, aufgrund verschiedener Umstände.
Das fasst ganz gut zusammen, ja. Also eigentlich ist das, in der Regular Season ist er, wenn er gesund ist, eher ein Top-3-Spieler.
Ja, Nummer 2 für mich eigentlich fast, also hinter Jokic.
Ah, weiß ich nicht. Giannis existiert ja auch.
Ja, aber ich finde Embiid.
Kann man drüber streiten, so was jetzt das reine Scoring angeht, ist Embiid auf jeden Fall in der Regular Season sind es er und Luka im Moment.
Ja.
Und defensiv hat er in der Regular Season definitiv auch einen großen Impact. Ich fand ihn auch in dieser Saison halt wirklich, mir hat er viel besser gefallen als letztes Jahr. Und letztes Jahr ist er MVP geworden. Aber ich fand, er war offensiv besser eingebunden, besser als Playmaker drin. Ich fand, also die Offense wirkte dynamischer einfach, hat auch so, dass er mehr den anderen dabei helfen konnte, in gute Situationen zu kommen und nicht nur einer ihm helfen konnte die ganze Zeit, also wie es halt letztes Jahr relativ viel war. Und ich wäre auch bereit gewesen, ihn, glaube ich, ein bisschen höher reinzupacken. Ich bin ja da bei Embiid immer ein bisschen kritischer gewesen über die letzten Jahre, aber ich wäre auch bereit gewesen, ihm da halt so ein bisschen mehr Benefit of the Doubt zu geben, auch gerade mit diesem neuen System dann in die Playoffs zu gehen, aber jetzt war er dann halt wieder lange verletzt und das ist das andere große Ding. Und das dritte Ding ist dann halt noch, okay, wie gut ist das Playmaking, das Decision-Making, das Passing gegen Double-Teams, wenn es dann in den Playoffs gezielter ist, weil das halt über die letzten Jahre einfach schon ein bisschen ein Problem war. Ja. Deswegen ist er für mich halt schon noch jemand, der, wo im Moment der Playoff versus Regular Season Impact einfach ein bisschen unterschiedlich ist und weshalb er irgendwie da stehen muss. Aber ich hoffe ja immer noch sehr, dass wir irgendwann halt auch einfach mal
die bestmöglichen.
Gesunde und die bestmöglichen Playoffs von ihm sehen. Und dann bin ich mal gespannt, ob so die Kritikpunkte dann trotzdem noch relevant sind. Also ob so dieses Thema, wie geht er mit Druck dann um von guten Defenses? Wie geht er auch damit um, wenn die gegnerische Offense ihn ein bisschen mehr vom Korb wegzieht und er halt am Perimeter arbeiten muss? Wie kann er das kompensieren? Aber im Moment wissen wir es halt nicht, ob wir es diese Saison zu sehen kriegen. Und dann ist er halt einfach auch mittlerweile schon ein paar Jahre in der Liga. Und da muss man halt fragen, sehen wir das denn irgendwann?
Ja, absolut.
Ne?
Absolut.
Das gibt Abzüge in der B-Note. Platz 7, Kawhi Leonard.
Mhm.
Sportlich eigentlich keine Zweifel, abgesehen davon, dass er jetzt nicht mehr wahnsinnig oft zum Ring kommt. Das war zum Beispiel jetzt so 2019, also bei dem Run mit Toronto noch ein bisschen anders. Da ist er, aber kann ich mir auch vorstellen, dass er das in den Playoffs, wenn es sein muss, auch wieder hochfahren könnte. Also dass er da halt noch ein bisschen aggressiver dann wieder Richtung Korb geht. Die Frage ist halt einfach nur, kann der Körper das?
Ja.
Und da
gibt es jetzt wieder mehr Fragezeichen.
Ja.
Nach den letzten Wochen.
Und auch sonst, ne, also selbst wenn er jetzt in der Regular Season nichts groß gehabt hätte, dann musste halt kannst du trotzdem nicht ausblenden, was über die letzten Jahre immer passiert
ist. Ja, absolut. Vor allem, weil es halt auch immer gravierend war. Also, dass es halt eben dann halt erst raus und dann, oh, doch ein Kreuzbandriss. Dann raus, day to day und dann, oh, doch Meniskusschaden oder Meniskusriss. Also, von daher, wenn dabei, wahrscheinlich irgendwie auch potenziell Top 5, also wenn fit. Aber man weiß es halt nicht.
Wenn er über eine ganze Postseason so spielen kann, wie letztes Jahr das erste Spiel gegen Phoenix war es, dann ist er auch ein Top-3-Spieler in den Playoffs, aber da war das halt auch das war dann halt schnell wieder vorbei und das muss man dann so ein bisschen anzweifeln.
Ja.
Platz 6, Steph Curry, hat mir ein bisschen wehgetan.
Mhm.
Aber auch hier so ein gewisses Altern ist halt schon da.
Ja.
Bei ihm.
Die Ausschläge
also ist ja nicht so, dass er nicht immer noch... Ne?
Bitte? Die Ausschläge nach unten kommen so ein bisschen öfter vor.
Es gibt sie ein bisschen häufiger, weil er halt, glaube ich, auch schon ein emotional anstrengendes Jahr hat bei den Warriors und letztes Jahr, glaube ich, auch ganz schön anstrengend war. Und also, dass er halt irgendwie offensiv dann schon viel, viel tragen und kompensieren muss. Und es ist ja nicht so, dass er das nicht kann, aber ich habe schon das Gefühl, dass es halt ein bisschen komplizierter wird, das dann in jedem Spiel auf die Art und Weise zu tun. Und auch, also letztes Jahr in den Playoffs war es beispielsweise auch so, dass die Warriors am Ende ein bisschen mit dem Kraftakt in die Playoffs gekommen sind, da dann diese Kings-Serie hatten, wo sie ja Andrew Wiggins erst wieder integriert haben, nachdem sie den monatelang nicht hatten. Und Curry hat da am Ende dieses kranke Game 7 gehabt, hatte eh eine überragende Serie gespielt. Aber danach war halt auch die Luft ein bisschen raus. Also gegen die Lakers sah Golden State halt nicht so gut aus. Und da war Curry jetzt nicht das Problem. Also Klay Thompson beispielsweise hatte ja noch eine wesentlich schlechtere Serie, aber auch bei Steph hatte man halt das Gefühl, er kann das Spiel nicht so beeinflussen, wie er das eigentlich normalerweise tut. Und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass das dann früher oder später einfach auch so ein bisschen die Norm wird. Und dass Curry halt kranke Ausschläge in den Playoffs haben wird. Also das glaube ich immer noch, dass er auch, was das angeht, man auch bei ihm irgendwie den Case für Top 3 wahrscheinlich noch machen könnte. Aber wenn es so darum geht, also reicht es auch noch für einen langen Playoff-Run, da bin ich mir einfach nicht mehr so, bei ihm nicht mehr so sicher, deswegen ist er jetzt auf 6 gefallen, aber ist auch komisch, weiß ich nicht. Also gerade weil Platz 5 Jayson Tatum ist, der, glaube ich, nicht so ein hohes Single-Game-Ceiling hat wie...
Ich habe jetzt gerade nämlich auch an Tatum gedacht.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt, oder habe dann überlegt, so ja, passt, weil ich die Argumentation bei Curry schon nachvollziehen kann und dann habe ich mir gedacht, okay, aber wie... Er war halt die letzten Jahre eigentlich schon größtenteils wertvoller in den Playoffs oder besser in den Playoffs als Tatum, wenn man es irgendwie so sagen kann. Gut, es gab dieses direkte Duell oder wenn du die Lakers
war er das denn wirklich?
Ja, nee, ich sag ja, wenn du die Lakers, wenn du sagst, es gab halt diesen Finals Run, ja, und dann diese erste Runde gegen Sacramento und dann die Lakers Serie und vielleicht ist Tatum auch ein Spieler, bei dem die Ausschläge nach unten so ein bisschen prominenter irgendwie verziert werden als die nach oben. Also wie gesagt, ich sag's ja auch immer ganz gerne, also der hat auch schon sehr, sehr in Rücken-zur-Wand-Situationen sehr, sehr viel angeboten, auch wenn jetzt in letzter Zeit die Klatsch-Geschichten nicht so geil aussehen und jetzt in Denver so ein bisschen das Posterspiel für diese Saison war, aber grundsätzlich. Und du hast halt noch die Two-Way-Fähigkeiten Tatums, also ist ja auch noch so ein Punkt. Und ja, das ist vielleicht... Ich glaube, ich hätte trotzdem lieber Curry als Tatum.
Kann ich verstehen. Ich glaube, also für ein einzelnes Spiel, vielleicht auch für eine einzelne Serie, ich eventuell auch. Es kommt so ein bisschen auf den Teamkontext an, aber deswegen finde ich die beiden auch schwer irgendwie miteinander zu vergleichen. Aber also wenn man jetzt so über die letzten 4 Jahre guckt, die Warriors waren zweimal gar nicht in den Playoffs. Dann waren sie einmal Meister. Letztes Jahr waren sie in der zweiten Runde, wo ihnen dann die Puste ausging. So, Boston war letztes Jahr weiter. Und es war über die letzten, also innerhalb dieser vier Jahre waren sie, glaube ich, dreimal in den Conference Finals, einmal in den Finals. Und ja. Tatum hatte halt schon auch, also dieses...
Kleinen Anteil daran, meinst du?
Ja, genau. Und dieses Game 7, was Steph gegen die Kings hatte,
ja.
Das hatte Tatum eine Runde später gegen die Sixers, um in die in die Conference Finals zu kommen letztes Jahr. Und im Jahr davor halt so das, was er in Milwaukee gemacht hat, das war schon auch krass. Und ich glaube, dass er über die letzten Jahre mehr Talent an seiner Seite hatte. Deswegen ist es auch nicht 1-1 irgendwie vergleichbar und ein bisschen schwer zu sagen. Also auch in der aktuellen Situation, wenn du Curry bei Boston reinpackst, bin ich mir auch einigermaßen sicher, dass die Celtics auch ziemlich gut unterwegs sind.
Ja.
Ne? Also weil Curry ja jetzt auch nicht unbedingt jemand ist, der Leute um ihn herum schlechter macht oder so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Tatum, ich weiß nicht, manchmal sehe ich ihn vielleicht ein bisschen zu unkritisch.
Mhm.
Die allgemeine NBA-Welt sieht ihn vielleicht manchmal ein bisschen zu kritisch und irgendwie muss man sich vielleicht in der Mitte treffen. Ich weiß, also ich dachte mir schon auch, dass er an 5 wahrscheinlich ein bisschen hoch ist. Aber ich denke mir halt auch, das ist halt ein Typ, der ist immer fit. Der ist ein echt guter Verteidiger auch in den Playoffs. Der hat in den Playoffs auch schon relativ viel gerissen und er ist kein perfekter Spieler, definitiv nicht. Er hat seine Macken, gerade so auch teilweise was Decision-Making angeht, aber er trägt schon auch sehr viel dazu bei, dass die allermeisten Spiele seines Teams einfach gar nicht knapp werden. Ne? Also weil er halt irgendwie so gut arbeitet, weil er so gut am Ball teilweise für andere kreieren kann, teilweise für sich selbst kreieren kann, weil er aber auch Off-Ball echt einfach sehr aktiv ist und sehr sehr viel dazu beiträgt, dass die Offense irgendwie flüssig läuft. Und wie gesagt, so für den letzten Wurf oder die von mir aus auch die letzten 3 Würfe in einem Spiel würde ich ihn jetzt, wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, aber
für alles
so die davor. Für vieles davor steht er schon ziemlich weit oben.
Hm.
Aber also ich finde es auf jeden Fall fair, wenn man sagt, eher Curry. Ich glaube, so das Alter und die Körpergröße geben ihm dafür bei mir vielleicht auch ein bisschen Abzug, muss ich gestehen.
Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich würde trotzdem Curry auch aufgrund des Gesamtrekords, glaube ich, würde ich, und aufgrund seiner Spielweise und so, würde ich ihn, glaube ich, noch knapp vor Tatum sehen, aber ich kann also umgekehrt, oder würde ich, was heißt sehen, würde ich ihn nehmen, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, was du sagst. Und jetzt lass mich raten, was jetzt kommt. Jetzt kommt Shay.
Mhm.
Jetzt bin ich gespannt. Dann kommt Luca.
Mhm.
Giannis, Jokic.
Das ist korrekt, ja.
Ja. Ich habe kurz überlegt, ob du Luca vor Giannis packst.
Aber ich hatte auch ganz kurz überlegt.
Aber dann hast du an die Defense gedacht. Du hast dir gedacht, das geht
schon so ein bisschen, ja. Also auch, also bei Giannis ist halt jetzt irgendwie der Qualitätsstandard über viele Jahre schon sehr hoch, dass man dann teilweise, glaube ich, auch ein bisschen, dass das fast ein bisschen untergeht, dass der so als Scorer gerade seine beste Saison hat und dabei auch sein Career-High bei den Assists aufstellt und offensiv wahrscheinlich nie besser war. Defensiv war er wahrscheinlich schon mal besser, aber ist schon auch jemand, der natürlich immer noch einen sehr, sehr viel größeren Impact ausübt als Luca.
Ja.
Und deswegen war der für mich dann schon, hatte er die 2 schon einigermaßen klar verdient. So, Shay, Tatum und Curry, das war sowas, wo ich mir mit der Reihenfolge
sicher war.
Das hätte man,
vielleicht packt man Shay auch hinter die beiden, einfach aufgrund, weil man halt ihn in den Play, aber gut, wenn wir auch über die Top 20 insgesamt sprechen jetzt, ich meine, Shays Saison ist halt schon richtig gut und konstant richtig gut. Also dann ist es halt so ein bisschen, passt schon, finde ich.
Shay ist mir aber auch also mit am schwersten gefallen, weil der halt einfach in seiner jetzigen Rolle noch gar keine Playoff-Erfahrung
hat. Ja, genau. Das ist halt so, wenn du sagst, wenn du die Playoffs mit reinnimmst, aber kannst du dir vorstellen, dass er seine Rolle so in den Playoffs auch ausfüllt?
Ich glaube, was halt das Gute bei ihm ist, dass er jetzt nicht von irgendwelchen komischen Sachen abhängig ist, die man normalerweise nur in der Regular Season hat. Also,
das würde ich halt auch sagen, ja.
Es kann sein, dass er ein paar weniger Freiwürfe bekommt. Ich meine, im Moment kriegt ja jeder in der Liga weniger Freiwürfe. Kann er sich jetzt ja schon drauf vorbereiten, weil jetzt einfach keine Fouls mehr gepfiffen werden. Das endlich sind die 90er wieder da.
Ja, das ist für mich so wohl gerade.
ich glaub's. Aber ich glaube, dass seine Spielweise, die Art und Weise, wie er an Punkte kommt und so, dass das eigentlich haltbar sein sollte in den Playoffs, auch gegen bessere Defenses. Ich weiß nicht, was man jetzt, also wo man bei ihm ansetzt, so was nehmen wir dir? Vielleicht versucht man ihn ein bisschen mehr zum Shooter zu machen, aber er ist halt im Moment auch als Shooter eigentlich ziemlich gut. Es ist nicht sein Lieblingsabschluss, aber er kann das ja durchaus. Und OKC hat, also gerade wenn sie Josh Giddey auf die Bank setzen, halt auch so gutes Spacing, dass es jetzt auch nicht leicht wird, irgendwie permanent dann Double Teams zu schicken. Ja. Und die haben noch andere Leute, die attackieren können. Also da dann, also du kannst gegen OKC ja auch nicht so spielen, dass du halt sagst, Hauptsache Shea killt uns nicht, weil dann haben sie andere Leute, ja. die das erledigen können. Und deswegen, also gerade so offensiv denke ich eigentlich schon, dass er das auch übersetzen können sollte. Und wir haben jetzt immerhin auch schon 2 Regular Seasons in Folge, in denen er wirklich auf einem kranken Niveau unterwegs ist.
Ja.
Und er ist ein guter Verteidiger. Das finde ich dann irgendwie
das,
auch noch.
Also gerade bei Guards ist das halt immer so, ist so ein Punkt. Ne? Also gerade bei offensiv so starken Guards finde ich das immer, weil oft ist es ja so, wenn er noch ein bisschen, also Anlagen sind da, aber wenn er noch ein bisschen besser verteidigen würde und wenn es dann ein guter, also solider bis guter Verteidiger ist, dann ist das schon ziemlich viel wert. Und ich denke auch, weil er ist ja auch nicht der Typ, Kopf runter und mit Speed in die Zone, sondern weil er halt, also er kommt halt smart und kontrolliert an seine Punkte. Und ich glaube halt, dass das, also er hat auch oft einen Counter und ich, sicherlich Coaches sind viel klüger als ich und werden sich dann in den Playoffs schon Dinge überlegen oder Dinge gesehen haben, bei denen sie sagen, okay, er hat jetzt irgendwie die Tendenz, dahin zu gehen oder so darauf zu reagieren und dann haben wir einen Konter irgendwie dafür da. Aber ich glaube, dadurch, dass es halt eben, wie gesagt, er ist jetzt nicht von seinem Speed abhängig oder davon, sondern er ist halt ein smarter Spieler und ich glaube, also so kommt er mir vor. Und ich glaube, das ist halt was, bei dem ich mir vorstelle, dass es in den Playoffs ganz gut funktionieren kann. Auch, also dass es jetzt nicht so ist, okay, Worf, jetzt kratzt er noch an den 20 oder an den 23 Punkten pro Spiel, sondern dass er seinen Stiefel schon ganz gut runterspielen können sollte eigentlich.
Ja, also von eigentlich allen Leuten, die ich hier versucht habe einzusortieren, hat er, glaube ich, so die größte Range gehabt. Also ich hatte kurz überlegt, kann ich einen Case für ihn auf der 2 machen, um einfach für Kontroverse zu sorgen, ja. Habe auch gedacht, irgendwie 8 oder so vielleicht, weil hat halt noch nie irgendwas in den Playoffs getan. Ja. Als Star seines Teams. Irgendwie, ja, vielleicht ist 4 auch zu hoch, vielleicht ist es eher 5. Wie gesagt, also mit dieser Curry-Tatum-Shake-Gruppe ja, tut mir auch ein bisschen schwer, aber.
Reden wir nach dem Playoffs nochmal.
Das auf jeden Fall. Dann können wir das nochmal sortieren. Müssen wir
nochmal drauf zurückkommen, auf jeden Fall.
Ja.
Aber sonst gehe ich auf jeden Fall mit. Also Luca haben wir im Playoffs schon oft genug gesehen, dass er auch mal gefühlt alleine übernehmen kann und Giannis haben wir auch oft genug gesehen und Jokic ist halt, droht halt über allem. Also ist halt, ja. Also da brauchen wir gar nicht lange drüber sprechen. Also haben wir auch schon lange genug drüber gesprochen, wie gut und wie unfassbar der Typ ist und dass er halt eigentlich mittlerweile auch, also defensiv hat kein Minusverteidiger mehr, ist ganz im Gegenteil. Und dann ist es halt, aber das ist halt der beste Basketballspieler momentan, der so rumläuft.
Ja, hat auch, finde ich, einfach so die Distanz zu den anderen eher, ist vielleicht auch nur der Wahrnehmung nach, aber einfach noch ein bisschen größer geworden. Also im Moment ist das schon eine klare Sache. Bei Luca bin ich mir halt, also da finde ich das Spannendste, ob Dallas das im Lauf der Zeit schafft, ähnlich wie Denver es ja geschafft hat, einfach eine Defense um ihn herum zu finden und mit Personal um ihn herum zu finden, wo er halt wirklich gut sein kann. Weil im Moment geht es ja darum, kriegen wir dich irgendwie so versteckt vom Aufgabenbereich hin, dass du uns nicht aktiv wehtust.
Ja.
Und bei Jokic ist es halt mittlerweile wirklich so, dass er eigentlich sogar einen ziemlich krassen Mehrwert häufig liefert. Also durch sein Rebounding, aber auch durch seine Hände, wie er irgendwie gerade oben verteidigt. Der ist ja tatsächlich relativ gut mittlerweile defensiv. Das wäre halt bei Luca die Frage, ob das geht.
Ja.
Aber er ist halt auch einer, bei den, also offensiv kannst du den in die Playoffs schicken und es ist scheißegal, was die Defense macht. Der wird halt Dinge damit anstellen,
die dem Gegner nicht gefallen werden.
Ja.
Absolut. Ich bin gespannt. Playoffs. Jetzt nicht mehr ein Monat, ne?
Ist krass, ja. Es sind jetzt eher so 3,5 Wochen oder sowas rum.
Ja, ich glaube.
Also die Teams haben jetzt dann noch so 13 bis 15
Spiele. Vier Wochen, oder? Krass. Vier Wochen jetzt Play-In los? Glaube ich 15 oder 16. April rum?
Ja. Ja, ja, ich glaube 17. kann das sein?
Also, 16. Ja, irgendwie 17. sowas. Irgendwie so.
Ach. ESPN kann dann endlich über Lakers und Warriors reden. Ja,
ein Spiel lang. Und dann noch ein Spiel über das andere Team und dann ist vorbei.
Genau. Ja, oder dann ist Phoenix raus, ne?
Oder so. Haben sie auch ein bisschen was zu sagen.
Es ist so krass, dass das Play-In im Westen, wo einfach, also statt jetzt Dallas, Phoenix, Lakers, Warriors wäre.
Ja.
Das sind dann, lass mich nachzählen, weil ist ja jetzt auch schon spät. 6 Spieler von den Top 20 sind da involviert. Luca, Davis,
genau, ja.
Offensichtlich sind die alle überschätzt. Habe ich so gesagt.
So ist es. Bei meiner Wertung wären die nicht drin, aber gut. Wir sprechen über deine. Nein. Gut, dann sind wir durch für heute, oder?
Glaube auch. Jetzt kannst du endlich mal ein bisschen Me-Time haben, wie man das so hat.
Genau. Ich schau mal zum Kleinen. Gut, dann in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr es noch nicht getan haben und Lust drauf haben, abonniert uns sehr gerne. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Für extra Content schaut gerne mal auf patreon.com/korpigerpodcast und korpiger mit. Richtig, vorbei. Da gibt's, wie gesagt, einerseits extra Content, andererseits könnt ihr uns für diesen extra Content mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Präsentiert von Tipico Sportwetten.